RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zu Ostern hat Russlands Präsident Putin überraschend eine einseitige Waffenruhe im Krieg gegen die Ukraine ausgerufen. Die Feuerpause solle bis zum Ende des morgigen Ostersonntags dauern. Bei einem Treffen mit seinem Generalstabschef sagte Putin, er gehe davon aus, dass die Ukraine die Waffen im genannten Zeitraum ebenfalls ruhen lasse. Silke Dietrich in Moskau, die Anordnung kam überraschend. Wie ist sie einzuordnen?
Ja, es war also genau das. Putin hat diesen Überraschungseffekt heute genutzt. Hier in Moskau hatte wirklich auch niemand damit gerechnet, dass diese Ankündigung heute überhaupt kommen würde. Er will damit natürlich seinen guten Willen zeigen gegenüber der ganzen Welt, aber vor allen Dingen auch, und den hat er heute extra nochmal erwähnt, gegenüber dem US-Präsidenten Donald Trump. Jetzt muss man aber natürlich sehen, die Waffenruhe ist für 30 Stunden gerade einmal angekündigt worden. Und er hat den Ball auch sofort wieder an die Ukraine gespielt und hat gesagt, die müsse jetzt zeigen, dass sie sich auch an die Waffenruhe halte. Denn das wäre ein Zeichen dafür, dass sie auch Friedensverhandlungen haben wolle. Und wir müssen jetzt einfach abwarten, ob diese 30 Stunden, denn Putin hat auch noch mal gesagt, dass die russischen Truppen definitiv bereitstehen würden, falls die Ukraine jetzt doch in den nächsten 30 Stunden angreife, und ob diese Waffenruhe hält, und zwar von beiden Seiten.
Danke nach Moskau, Silke Dietrich. Und damit weiter zu Judith Schacht nach Kiew. Wie sind die Reaktionen in der Ukraine auf Putins Anordnung?
Ja, in dem Moment, wo die Nachricht kam, hatten wir sofort Luftalarm in Kiew. Und ich denke, das zeigt schon einiges. Kurz danach hat sich auch Selenskyj in einem Post geäußert. Er hat geschrieben, wir sehen gerade Drohnen am Himmel. Das zeigt, was Putin von Ostern und von Menschenleben hält. Ukrainische Behörden melden derzeit, dass Kämpfe an der Front, dass die derzeit weitergehen. Und wenn man mit den Menschen hier spricht auf der Straße, das haben wir gerade noch gemacht, dann glaubt hier eigentlich keiner daran, dass es jetzt ruhig wird. Man rechnet weiterhin mit Angriffen an den Osterfeiertagen. Und das ist für die Menschen besonders schlimm, weil das ein sehr wichtiges, heiliges Fest hier ist.
Danke, Judith Schacht nach Kiew. Sie demonstrieren seit Prozessbeginn. Die Angehörigen der 40 oppositionellen Anwälte und Geschäftsleute, die ein Gericht in Tunesien jetzt verurteilt hat, zu Haftstrafen von bis zu 66 Jahren. Die Verurteilten sollen laut Staatsanwaltschaft den Sturz von Präsident Said geplant haben. Die Verteidigung bezeichnet den Prozess hingegen als Versuch der zunehmend autoritären Führung Tunesiens, unliebsame Kritik zum Verstummen zu bringen.
Was dieses Gericht entschieden hat, ist ein Skandal, finden viele Menschen in Tunesien. Noch gestern hat es hier Proteste gegeben, aber jetzt steht fest, 40 Oppositionelle, darunter prominente Gegner des Präsidenten, müssen teils für den Rest ihres Lebens in Haft. Das Gericht entschied, sie gefährdeten die Staatssicherheit. Viele Beobachter sagen, dafür gäbe es keinerlei Beweise. Diese Urteile sollen die Zivilgesellschaft einschüchtern und den letzten Funken Meinungsfreiheit im Land unterdrücken. Für die EU ist der tunesische Präsident Kais Saied ein wichtiger Partner. Vor 2 Jahren schlossen sie ein Migrationsabkommen. Europa zahlte allein 150 Millionen Euro Haushaltshilfe. Im Gegenzug hindert Tunesien Menschen an der Flucht übers Mittelmeer. Offenbar erfolgreich. Die Zahl der illegalen Grenzübertritte auf der sogenannten zentralen Mittelmeerroute sank laut Frontex im vergangenen Jahr um fast 100.000. In dieser Woche schlug die EU-Kommission nun vor, Tunesien zu einem sicheren Herkunftsstaat zu erklären. Asylsuchende hätten so kaum mehr eine Chance, in Europa zu bleiben. Ich denke, die EU stuft Tunesien als sicheres Herkunftsland ein, in einem Moment, da das Land immer mehr zu einer Diktatur wird, einer Polizeidiktatur. Die tunesische Regierung erklärt dagegen, das Land fühle sich rechtsstaatlichen Prinzipien verpflichtet.
Vertreter der USA und des Iran haben ihre Verhandlungen über das iranische Atomprogramm in Rom fortgesetzt. Sie sprachen nicht direkt miteinander, sondern über Vermittler des Golfstaates Oman. In dessen Botschaft fanden die Gespräche statt. Sie sollen in einer Woche fortgesetzt werden. Die USA werfen dem Iran vor, Atomwaffen zu entwickeln. In seiner ersten Amtszeit war Präsident Trump aus einem Abkommen mit dem Iran ausgestiegen. Das oberste Gericht der USA hat die Abschiebung von venezolanischen Häftlingen nach El Salvador vorerst gestoppt. Präsident Trump hatte bereits mehrere Migranten ohne Anhörung in das mittelamerikanische Land fliegen lassen. Er beruft sich dabei auf ein Gesetz aus dem 18. Jahrhundert, das bisher nur im Krieg angewendet wurde. Dagegen hatte eine Bürgerrechtsgruppe geklagt und nun vorläufig Recht bekommen. Jerusalem ist für Christinnen und Christen einer der zentralen Orte ihres Glaubens. Zum Osterfest kommen traditionell Zehntausende Gläubige aus aller Welt. In diesem Jahr aber sind es deutlich weniger. Der Krieg im nahegelegenen Gazastreifen schreckt offenbar viele ab. Und viele palästinensische Christen aus dem Westjordanland, die gerne an den Osterfeiern teilnehmen wollten, erhielten keine Einreisegenehmigung.
Jerusalem am Karsamstag. In der Grabeskirche wird das Osterfeuer angezündet. Hunderte israelische Polizisten sind aus Sicherheitsgründen während der Feierlichkeiten im Einsatz. Kontrollen und Absperrungen überall in der Altstadt. Gestern zogen Christen verschiedener Konfessionen durch die engen Gassen. Rafi Rattas war dabei. Er ist palästinensischer Christ aus Ost-Jerusalem und leitet dort eine Pfadfindergruppe. Wegen des Gaza-Krieges hat Ostern auch in diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung für ihn. Wir fühlen uns heute so, als ob wir das Kreuz tragen. Das Kreuz der Besatzung, des Genozids, der Apartheid. Und das erinnert uns an das Kreuz, das Jesus Christus hier durch die Jerusalemer Altstadt getragen hat. Wenige Kilometer entfernt ist dieser Checkpoint von Bethlehem nach Jerusalem geschlossen. Die meisten der rund 50.000 palästinensischen Christen im besetzten Westjordanland haben keine Genehmigung von den israelischen Behörden erhalten, um nach Jerusalem zu kommen. Die Gemeinde von George Salsa'a im Westjordanland muss hier Ostern feiern. Er ist ebenfalls Pfadfinder. Wir sind sehr traurig darüber, weil wir in Jerusalem sein sollten, auf den Straßen, wo Jesus lief, wo er beerdigt wurde und auferstanden ist. Er hofft, dass sie im kommenden Jahr wieder mit Christen aus der ganzen Welt in Jerusalem Ostern feiern können.
Union und SPD diskutieren weiter über den Umgang mit der AfD. SPD-Generalsekretär Mirsch kritisierte Unionsfraktionsvize Spahn für seine Aussage, man solle die AfD behandeln wie jede andere Oppositionspartei. Mirsch sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das passe nicht zu dem, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden sei. In derselben Zeitung erklärte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther von der CDU, wenn die AfD offen gegen die Verfassung arbeite, sei sie keine Partei wie jede andere. Nur wenige Tage nach der Befreiung durch US-Soldaten ist dieses Foto hier im Konzentrationslager Buchenwald entstanden. Heute vor genau 80 Jahren. Befreite Häftlinge haben damals eine Gedenkfeier für die mehr als 50.000 im KZ Ermordeten organisiert. Auf dem Appellplatz sprachen die Überlebenden gemeinsam ein Gelöbnis. Es ging als Schwur von Buchenwald in die Geschichte ein.
Dieses Tor, dieses Gelände, sie sind Sinnbild für das Grauen des Nationalsozialismus. Zehntausende Menschen wurden hier in Buchenwald ermordet, deportiert oder auf Todesmärsche geschickt. Heute ist hier eine Gedenkstätte. Vor 80 Jahren, wenige Tage nach der Befreiung des Konzentrationslagers, schworen die überlebenden Häftlinge, den Kampf gegen den Nationalsozialismus erst aufzugeben, wenn der letzte Schuldige verurteilt sei. Zum Ziel setzten sie sich, eine Welt in Frieden und Freiheit aufzubauen.
Begrifflichkeiten wie Frieden und Freiheit gehen einem manchmal sehr schnell über den Mund. Und sie drohen, zu einer leeren Hülse zu werden. Hier auf dem Appellplatz vom Buchenwald merkt man, es ist keine leere Hülse. Und sie bedingen sich gegenseitig. Man muss Frieden und Freiheit haben.
Wenige Kilometer von Buchenwald entfernt auf dem Weimarer Theaterplatz. Verschiedene Bündnisse laden zu einem Aktionstag ein. Das Gedenken finde in Zeiten von Populismus und stärker werdendem Rechtsextremismus statt, so die Veranstalter. Der Schwur hat für sie nichts an Gültigkeit verloren.
Ja, der Schwur von Buchenwald hat tatsächlich eine Zukunftsperspektive, ein konstruktives Moment, nämlich den Aufbau einer Welt des Friedens und der Freiheit. Und von dem Ziel sind wir noch weit entfernt.
Vieles in der Geschichte sei auch heute noch nicht aufgearbeitet. In Weimar versuchen sie zu erinnern und zu mahnen, 80 Jahre nach dem Schwur von Buchenwald.
Seit 65 Jahren gehen Menschen in Deutschland am Osterwochenende für den Frieden auf die Straße. Auch heute haben sich bundesweit Tausende an den mehr als 70 Ostermärschen beteiligt. Wie hier in Berlin forderten die Demonstrierenden ein Ende der Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen. Sorgen bereitet vielen auch die geplante Aufrüstung in Deutschland. Der Appell der Friedensbewegung an die neue Bundesregierung lautet auch deshalb: friedensfähig statt kriegstüchtig. Es ist 340 Meter lang und bietet Platz für 6.000 Passagiere. Die Disney Adventure ist eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Heute hat sie nach rund 7 Jahren Bauzeit das Dock verlassen. Gebaut wurde das Schiff in Wismar, wo das Ausdocken heute mit einem Feuerwerk gefeiert wurde. Wegen der Insolvenz der MV-Werften in der Corona-Pandemie hatte sich der Bau erheblich verzögert. Schließlich hatte die Meyer-Werft aus Papenburg die Fertigstellung übernommen. Bayern München ist nach dem Aus in der Champions League zumindest dem Titel in der Fußball-Bundesliga einen weiteren Schritt näher gekommen. Der Tabellenführer gewann deutlich mit 4:0 beim Abstiegskandidaten Heidenheim.
Hoch überlegen und souverän präsentierte sich der Tabellenführer aus München auf der Ostalb. Die Bayern in den dunklen Trikots dominierten beim ersten FC Heidenheim von Beginn an. Der starke Michael Olise auf Harry Kane, der Führungstreffer durch den Bayern-Torjäger bereits nach 13 Minuten. Nach herrlichem Zuspiel von Serge Gnabry ließ Konrad Leimer nur 6 Minuten später das 0:2 folgen. Die Bayern ohne jede Anzeichen von Müdigkeit nach dem Champions League aus in Mailand erspielten sich auch in der Folge weiter Chance um Chance. Eine nutzte Kingsley Coman in der 36. Minute zum 0:3, gleichzeitig der Halbzeitstand. Nach der Pause das gleiche Bild. Die Bayern blieben das bessere Team. Kapitän Joshua Kimmich traf in der 56. Minute zum 4:0 Endstand. Ein großer Schritt Richtung Meisterschaft. Für die abstiegsgefährdeten Heidenheimer waren die Bayern heute einfach zu gut.
Freiburg ist wieder auf Europacup-Kurs. In der 28. Minute ist es Lukas Höhler für den rot spielenden Freiburger, der nach schöner Vorarbeit von Startelf-Debütant Mansambi das 1:0 für den Sportclub erzielt. 8 Minuten später kombinieren sich die Südbadener über Grifo und Doan durchs Zentrum. Der Japaner mit dem Abschluss aus 18 Metern durch die Beine von Chavez zum 2:0. Doch die TSG gibt sich keineswegs auf und schießt in der 2. Minute der Nachspielzeit durch Marius Bülter den Anschlusstreffer zum 1:2. In einer ausgeglichenen Partie sorgt André Kramaric mit der letzten Szene in einer hektischen Schlussphase der ersten Hälfte für den Ausgleichstreffer. Das 11. Saisontor des Kroaten, zugleich der Halbzeitstand von 2:2. Nach einer Stunde nimmt Doan über links Grifo mit, der in der Mitte den besser postierten Höhler sieht, der mit seinem 2. Doppelpack der Saison zugleich den Endstand zum 3:2 erzielt. Nach dem 2. Sieg in Folge darf sich der SC wieder Hoffnung auf Europa machen.
Die weiteren Ergebnisse: Mainz-Wolfsburg 2:2, Leipzig-Kiel 1:1, Bremen-Bochum 1:0. Im Spiel Union Berlin gegen Stuttgart steht es kurz vor Schluss 4:4. Morgen finden noch 3 Partien statt. Augsburg empfängt Frankfurt, Dortmund trifft auf Mönchengladbach und St. Pauli spielt gegen Leverkusen. Die Tabelle: Die Bayern weiterhin auf Meisterschaftskurs vor Leverkusen und Frankfurt. Freiburg verbessert sich auf Platz 5. In der Abstiegszone Heidenheim auf dem Relegationsplatz, dahinter Bochum und Schlusslicht Kiel. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 20. April.
Ein Hoch beschert uns morgen erst recht freundliches Wetter, aber von Frankreich sorgt ein Tief später für Schauer und Gewitter. Heute Nacht klart es immer mehr auf, im Norden halten sich die Wolken allerdings hartnäckig und in der Früh ziehen von Frankreich neue Wolken auf. Morgen im äußersten Norden wolkig, aber meist trocken, sonst vielerorts sonnig. Vom Westen und Südwesten bis in die Mitte gibt später mehr Wolken und gebietsweise Schauer und Gewitter, die lokal unwetterartig sein können, mit Starkregen und Sturmböen. Heute Nacht im Südwesten um 10, im Norden dagegen mancherorts nahe 0 Grad. An der See morgen etwas über 10, sonst oft um 20 Grad oder etwas darüber. Ostermontag mehr Wolken als Sonne, dazu regionale Schauer und Gewitter. Auch in den folgenden Tagen ist es wechselhaft und immer noch recht warm.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Thomas Hollmann im Studio. Ein Tor würde der zweiten Halbzeit gut tun. Tatsächlich ist nämlich noch keines gefallen im Stadion an der Alten Försterei. 0:0 steht es, aber nur gerechnet ab der zweiten Halbzeit. Tatsächlich steht es zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart unverändert 4:4. Das ist ein Rekordergebnis, zumindest was die erste Halbzeit angeht. 8 Tore in der ersten Halbzeit wurde in der Fußball-Bundesliga tatsächlich noch nie erzielt. Und Tabea Kunze ist unsere Reporterin und Beobachterin dieses Rekordspiels. Ja, ich sagte es eben, Tabea, ein Tor würde der zweiten Halbzeit jetzt mal gut tun, oder?
Ja, es ist wirklich ein bisschen enttäuschend, was die Tore angeht. In dieser zweiten Halbzeit haben wir noch keins gesehen. Weiterhin 4:4, aber Baumgart, der Trainer der Eisernen, hat gerade 2 neue Offensive eingewechselt. Skarke und Ljubicic für Hollerbach und Ilic in die Partie gekommen vor wenigen Sekunden. Die jetzt mal vorne für Unruhe sorgen. Union hatte die Chancen gerade nach einer Ecke von der linken Seite von Christopher Trimmel. Wäre es fast schon wieder gefährlich geworden. Khedira ganz nah vor dem Kasten der Stuttgarter, hat aber den Ball nicht aufs Tor bringen können. Am Ende hatte ihn dann Nübel, der Keeper der Gäste. Ist ja auch ein seltenes Erlebnis heute für die Torhüter gewesen. Gerade in der ersten Halbzeit, da war fast jeder Schuss drin. Und es war eben, genau wie du gesagt hast, eine historische erste Halbzeit mit diesen 8 Toren, die es noch nie gab in der Fußball-Bundesliga. Ansonsten sieht das Bild hier wie folgt aus. Stuttgart hat den Ball mit ungefähr 75% Ballbesitz und Union zieht sich weit zurück und lauert auf Kontermöglichkeiten. Auch jetzt, die Stuttgarter suchen da fast schon verzweifelt eine Lücke an der Mittellinie. Jetzt passen sie auf die linke Seite raus und die Unioner ziehen sich schon wieder in ihrem rot-weißen Tannenbaumsystem zurück. Trotzdem kommt der Ball mal im 16er an, aber Renault aufmerksam klärt mit dem rechten Fuß über die rechte Seitenauslinie und deswegen gibt es den nächsten Einwurf für den VfB Stuttgart, Mitte der Hälfte der Eisernen auf der linken Seite. Wir nähern uns der 85 hier auf der Anzeigetafel, das ist die Minutenanzeige und darunter steht weiterhin 4:4.
4:4 ein Eishockey-Ergebnis beim Fußball und beim Eishockey ein Fußballergebnis. 1:1 der aktuelle Zwischenstand aus Köln. Die Kölner Haie gegen die Eisbären Berlin. Dies ja die zweite Finalpartie um die deutsche Meisterschaft. Wir schalten in Kürze zu unserem Reporter nach Köln, wollen vorher uns aber immerhin von 4 Toren berichten lassen und dies von Daniel Günther, der war beim 4:0 der Bayern in Heidenheim Augenzeuge.
Nachwirkungen nach dem Champions League aus beim FC Bayern nicht zu erkennen. Und ein 4:0 Auswärtssieg in Heidenheim ist auch für den FC Bayern nicht selbstverständlich. Los ging's nach 13 Minuten. Harry Kane traf aus der Distanz. Leimer und Coman legten zum 3:0 Pausenstand nach. Kapitän Joshua Kimmich traf dann nach 56 Minuten platziert aus 18 Metern zum 4:0 Endstand. Es ist noch keine endgültige Entscheidung in der Meisterschaft gefallen. Die Leistung des FC Bayern in Heidenheim eines Tabellenführers würdig. Und der erste FC Heidenheim in allen Belangen chancenlos.
Ja, aber die Heidenheimer sollen sich nicht beeindrucken lassen von diesem 0:4, sagt ihr Trainer Frank Schmidt.
Bayern hat die Qualität auf dem Platz gehabt, aber vor allen Dingen auch die Einstellung nach dem Aus in der Champions League. Wenn das zusammenkommt, dann wird es schwer für uns. Aber wir müssen es abhaken, weil jetzt kommen die Spiele, wo es für uns um alles geht, wo wir auch näher dran sind, wo es eher auf Augenhöhe ist. Und da müssen wir da sein und deswegen dürfen wir uns jetzt, so bitter das für uns alle ist, nicht runterziehen lassen. Und die Botschaft habe ich der Mannschaft auch gleich mitgeteilt.
Am Freitag die Heidenheimer zu Gast in Stuttgart. Ja, und Joshua Kimmich, der fand die Reaktion seiner Mannschaft nach dem Champions League aus gegen Inter Mailand angemessen.
Wir haben vor 40 Stunden ungefähr noch auf dem Platz gestanden, eine große Enttäuschung einstecken müssen. Da war es für uns ja sehr wichtig zu akzeptieren, dass wir das nicht mehr ändern können. Was wir beeinflussen können, war die Leistung heute. Das haben wir versucht zu tun und deswegen ja, bin ich heute sehr ja, stolz und zufrieden mit der Art und Weise, wie wir das Spiel gewonnen haben.
Und damit zum Eishockey, zum Finalspiel. Kölner Haie, Eisbären Berlin.
Burkhard Moser. Also nach 40 Minuten steht es 1:1, eben gerade zum zweiten Mal die Pausensirene ertönt. Und das ist die beste Nachricht für alle Anhänger der Eisbären aus Berlin, dass es hier 1:1 steht. Denn im zweiten Drittel hat Berlin zwar getroffen durch Leo Pföder als Direktschuss im Überzahlspiel. Toller Diagonalpass von Tyronic, der also wieder gepunktet hat heute Abend zum 25. Mal in Folge. Und der Direktschuss von Pföder ist dann schlicht und ergreifend unhaltbar für Hudacek gewesen. Aber Ansonsten hat hier eigentlich nur eine Mannschaft Hockey gespielt und das waren die Kölner Haie, die unglaublich aggressiv gewesen sind. Ein ausgezeichnetes Force-Checking aufs Eis gebracht haben, 5-6 große Chancen herausgespielt haben, nur getroffen haben seitlich und so steht es nach 40, 1-1.
1-1, Sie wissen um die Regularien, Best of 7 heißt das und das bedeutet 4 Siege benötigt die Mannschaft, um deutscher Meister zu werden. Einen haben die Eisbären schon eingefahren und jetzt erneut zum Fußball und zu der Tabea Kunze nach Köpenick.
Der Abwehrriegel der Unioner in der Schlussphase stand gegen den deutschen Vizemeister Stuttgart. Es steht 4-4 und 88 Minuten sind gleich gespielt im Stadion an der Alpenförsterei. Heute das 100. Heimspiel in der Bundesliga-Geschichte des 1. FC Union. Es könnte gleich mit einer großen Party gekrönt werden, wenn Union eben hier mit diesem Unentschieden den Klassenerhalt in der Bundesliga auch rechnerisch perfekt macht. Sie verlassen sich im Moment auf ihre Defensive. Wenig Entlastung aus Sicht der Eisernen. Abstoß gerade vom Kasten von Renault landet direkt wieder bei den Stuttgartern. Und die versuchen den nächsten Angriff aufzuziehen auf der linken Seite über den gebürtigen Berliner Maximilian Mittelstädt. Passt rüber zu Carasor. Das Ganze noch auf Höhe der Mittellinie. Es bleibt beim 4-4.
Tobias Kunze hat es gesagt, ein Unentschieden würde den Unionern reichen zum vorzeitigen Klassenerhalt. Ja, die Unioner können sich bedanken bei der Konkurrenz bzw. bei den Gegnern der Konkurrenz, beispielsweise bei Werder Bremen. Die haben heute Nachmittag nämlich Bochum mit 1-0 geschlagen, wenn auch glücklich, wie Felix Gerhard zu berichten weiß.
Der VfL Bochum war mit 4 Pleiten hintereinander angereist, beeindruckte aber die Bremer mit einem mutigen, engagierten Auftritt. Das 0-0 zur Pause eher glücklich für die Gastgeber, die dann in der 55. Minute lange jubelten. Der vermeintliche Führungstreffer von Marvin Ducksch wurde aber nach quälend langem Videobeweis wegen Abseits zurückgenommen. Erst nach gut 70 Minuten erhöhte Bremen dann die Schlagzahl und kam 5 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit doch noch zum Siegtreffer. Mitchell Weiser hatte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie gedrückt, doch sofort ging die Fahne des Assistenten hoch und erstickte den Jubel im Keim. Wieder langer Videobeweis, diesmal mit glücklichem Ende für die Bremer. 1-0 für Werder, der 4. Sieg in Serie, lässt die Träume von der ersten Europapokalteilnahme seit 15 Jahren weiterleben. Bochum belohnt sich für einen über weite Strecken ordentlichen Auftritt nicht und lässt zum wiederholten Male Punkte im Kampf um den Relegationsplatz liegen.
Ja, und das hat den Bochumer Trainer Dieter Helkingen doch schon frustriert, dass seine Mannschaft da wieder kein Tor erzielt hat.
Wir müssen einen Riesenaufwand betreiben, um Torgefahr zu erzielen, um Tore zu erzielen. Das geht uns im Moment komplett ab. Ja, das zieht sich jetzt nicht nur durch die letzten 5 verlorenen Spiele, sondern das zieht sich durch die ganze Saison. Und deshalb stehst du ja auch da. Wir arbeiten immer weiter dran, dass wir natürlich auch mal gerne in Führung gehen würden. Das ist auch klar. Und das gelingt im Moment nicht. Und deshalb ist es dann umso schwieriger, dann auch mal so ein Spiel in Bremen zu gewinnen.
Sagt Dieter Helkingen. Bochum weiterhin Vorletzter, aber schließlich Kiel ist bis auf einen Punkt herangekommen. Die Mannschaft kam nämlich heute beim Champions-League-Kandidaten Leipzig überraschend zu einem Unentschieden. Thomas Kunze hat das 1-1 gesehen.
Leipzig kam besser rein in dieses Spiel. Šeško hätte nach knapp 5 Minuten die Führung erzielen können. Kiel aber wurde danach besser und nutzte die Leipziger Fehler im Spielaufbau. Skrzypski testete nach Ballgewinn Leipzigs Keeper Gulaschi aus 40 Metern Entfernung. Der Ungar konnte gerade so halten. Die Gäste aus dem Tabellenkeller danach deutlich besser und kurz vor der Pause gab es dann auch die verdiente Führung. Kiel konterte über die rechte Seite. Skrzypski flankte flach und scharf nach innen, wo Macino aus vollem Lauf vollendete. 1-0 für die Gäste. Nach der Pause Leipzig dann zwingender, aber nach 62 Minuten dann der heftige Zusammenprall zwischen Kiels Setz und Leipzigs Keeper Gulaschi. Beide mussten ausgewechselt werden. Peter Gulaschi sogar auf einer Trage. Der Ungar ist im Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen. Nach dem Schock gelang Leipzig dann noch der Ausgleich. Openda wurde im 16er von Kiels Däne leicht berührt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Benjamin Šeško zum 1-1. Ein Remis, das für beide am Ende zu wenig sein könnte, im Kampf um die Champions-League-Plätze oder um den Klassenerhalt.
Zumal die Freiburger heute gewonnen haben, 3-2 gegen Hoffenheim und in Mainz sind immerhin 4 Tore gefallen. Allerdings nur 2 für die Mainzer, die ja auch um die Champions-League-Teilnahme spielen. Auch dies sicherlich ein Ergebnis, das die Mainzer nicht so toll fanden. 2-2 gegen Wolfsburg und damit zur Schlussphase der Partie Union Berlin gegen den VfB Stuttgart unverändert 4-4.
Bekommt dieses Spektakel noch einen letzten Höhepunkt oder bleibt es beim 4-4 zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart? Das war auch der Halbzeitstand. 8 Tore in einer ersten Halbzeit gab es noch nie in der Fußball-Bundesliga bis zum heutigen Abend in Berlin-Köpenick. Aber noch ist es nicht vorbei. Stuttgart versucht es nochmal mit Platz auf der rechten Seite über den eingewechselten Stenzel. Der findet Mio fast schon auf Höhe des 16ers der Eisernen auf der rechten Seite. Zwei Unioner stellen sich ihm in den Weg. Und Benisch klärt auf Kosten eines Eckballs. Die gibt es für den VfB Stuttgart, für den Vizemeister. Ein Punkt würde Union helfen und reichen zum rechnerisch perfekten Klassenerhalt. Aber für Stuttgart wäre es doch zu wenig, um in der Tabelle nochmal aufzuholen. Deswegen jetzt auch Stenzel mit der Ecke schnell mit rechts getreten an den 5-Meter-Raum. Kopfballabwehr von Querfeld, aber sie kriegen den Ball erstmal nicht raus aus dem 16er. Duki übernimmt das jetzt mit dem rechten Fuß, aber Mittelstädt nochmal hoch und weit und direkt in die Arme von Frederik Rönno, dem Torwart des ersten FC Union. Wir hatten ein verrücktes Spiel in der ersten Halbzeit. Fast jeder Schuss ein Treffer. Am Ende das 4:4 zwischen Union und Stuttgart und in der zweiten Hälfte machten die Gäste dann das Spiel. Union zog sich weit zurück, hatte aber immer wieder Konterchancen. Und das Spiel ist jetzt vorbei. Schiedsrichter Tobias Stieler pfeift die Nummer hier ab. Union bleibt das 6. Spiel in Folge ungeschlagen und hält die Klasse in der Fußball-Bundesliga. Und für Stuttgart ist dieses Unentschieden nach einem spektakulären Abend eher eine Enttäuschung. 4:4 zwischen Union und dem VfB.
Also Glückwunsch an die Unioner, Glückwunsch an Köpenick. Da wird sicherlich heute noch etwas länger gefeiert. Und zwar der Klassenerhalt, Bea Kunze hat es gesagt. Die Köpenicker haben die Bundesliga-Zugehörigkeit heute mal vorzeitig abgesichert durch dieses 4:4. Das Historische, deshalb historisch, weil noch nie zuvor in der Fußball-Bundesliga 8 Tore in der ersten Halbzeit erzielt worden sind. Wir sind mit der ersten Liga durch. Bleibt uns noch zu sagen, wer da morgen spielt. Und zwar sind das gleich drei Partien, die angepfiffen werden. Die erste um 3:30 Augsburg gegen Frankfurt, anschließend dann Dortmund-Gladbach und Leverkusen ab 19.30 Uhr zu Gast beim FC St. Pauli in Hamburg. Und die Leverkusener müssen nach dem Erfolg der Bayern nachziehen, dies beim FC St. Pauli nachziehen, um den alten 6-Punkte-Rückstand wiederherzustellen auf den Tabellenführer aus München. Schauen wir in die zweite Liga, da waren heute gleich 5 Aufstiegskandidaten gefordert, aber nur einer hat gewonnen, nämlich der SC Paderborn. Der siegte in Nürnberg 3:2, hat nach Punkten gleichgezogen mit dem Tabellendritten Elversberg. Denn Elversberg spielte nur unentschieden gegen den Mitaufstiegskonkurrenten Düsseldorf. 1:1 zwischen Elversberg und Düsseldorf. Den Aufstieg abhaken kann wohl Kaiserslautern. Die Mannschaft hat in Braunschweig 0:2 verloren und damit die dritte Niederlage in Folge kassiert. Ja, am Abend noch gleich Anstoß. Der Hamburger SV tritt bei Schalke 04 an. Morgen dann Hertha BSC beim vorletzten Ulm. Wollen die Berliner 3 weitere Punkte holen für den Klassenerhalt, also die gleiche Zielsetzung wie beim Erstligisten Union. Und Stefan Leitl sagt, der Trainer der Herthaner, Punkte müssen unbedingt geholt werden.
Es ist so, dass Mannschaften, die mit uns dort unten stehen, jetzt auch anfangen, regelmäßig zu punkten. Die Liga ist verrückt. Ja. Die Ergebnisse von letzter Woche, glaube ich, sprechen da auch dafür. Deswegen Fokus auf das gemeinsame Ziel, für das minimalste Ziel, das wir in erreichen können in dieser Saison. Für uns natürlich ein unfassbar wichtiges Ziel, um in dieser Liga zu bleiben.
Sagt Stefan Leitl vor dem Spiel in Ulm. 13.30 Uhr morgen Anstoß. Wir werden ausführlich berichten. Und damit in die dritte Liga geblickt, da greift Energie Cottbus doch nochmal ins Aufstiegsrennen ein. Die Mannschaft hat ihre Negativserie beendet. Nach 3 Niederlagen in Folge heute ein 1:0-Sieg gegen Viktoria Köln. Andreas Friebe.
Die Erleichterung war riesengroß. 14.000 feierten mit ihrem Team den ersten Sieg nach 3 Niederlagen in Folge. Und dieses verdiente 1:0 bringt Cottbus auf Tabellenplatz 3. Zumindest bis morgen Nachmittag. Das Tor des Tages erzielte Timmy Thiele in der 47. Minute. Es war der Startschuss für eine gute zweite Hälfte der Lausitzer, die im ersten Durchgang noch ein paar Probleme mit den Kölnern hatten. Mit der Führung im Rücken lief es für Cottbus. Möker und Thiele hatten die Chance, mit dem 2:0 die Partie früh zu entscheiden. Sie scheiterten aber und so blieb es bis zum Schluss spannend. Obwohl die Gäste viel Druck ausübten, verteidigte Cottbus clever und brachte so den knappen Vorsprung über die Zeit.
Andreas Friebel hat es gesagt, Cottbus hat sich durch den Sieg vorgeschoben auf Platz 3. Neuer Tabellenführer ist Bielefeld. Die Arminia schlug Rostock 4:0, verdrängt Dresden damit zumindest vorübergehend von der Spitze. Die Dresdner spielen dann morgen beim 1. FC Saarbrücken. Und das ist dann wiederum interessant für Cottbus, denn die Saarbrücker könnten mit einem Sieg Cottbus wieder vom 3. Platz verdrängen. Union Berlin, 4:4 gegen Stuttgart, die Klasse vorzeitig gehalten. Das ist die Nachricht des Abends aus der Fußball-Bundesliga. Im Studio verabschiedet sich Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg. Um 20.30 Uhr am Mikrofon ist Markus Terhast. Moskau. Der russische Präsident Putin hat überraschend eine österliche Feuerpause ausgerufen. Diese gilt seit dem Nachmittag bis morgen 23 Uhr, wie Putin ankündigte. Er gehe davon aus, dass die Ukraine dem Beispiel folgen wird. Der ukrainische Präsident Selenskyj reagierte skeptisch auf den Vorstoß, da bis kurz vor der Ankündigung noch russische Kampfdrohnen über der Ukraine gesichtet worden seien. Angaben, ob die Ukraine über Ostern die Waffen ruhen lässt, machte er nicht. Berlin. Mit zahlreichen Ostermärschen hat die Friedensbewegung in Deutschland gegen Kriege und für Abrüstung demonstriert. Zu den rund 75 deutschlandweit angemeldeten Demonstrationen kamen etliche tausend Menschen. Die größte Teilnehmerzahl meldete die Berliner Polizei mit rund 1.800. In München gingen etwa 800 Menschen auf die Straße. Das Netzwerk Friedenskooperative erklärte, die Demonstrierenden fordern von der neuen Bundesregierung, Deutschland friedensfähig statt kriegstüchtig zu machen. Rom. Der Iran und die USA haben bei ihren indirekten Verhandlungen über das umstrittene Atomprogramm Teherans offenbar Fortschritte erzielt. Die Gespräche in der italienischen Hauptstadt seien konstruktiv verlaufen, erklärte der iranische Außenminister Araghchi. In einer Woche sei im Oman ein drittes Treffen geplant. Die US-Regierung wirft dem Iran vor, den Bau einer Atombombe anzustreben und verlangt den Stopp der Anreicherung von Uran. Teheran gibt an, Atomkraft ausschließlich für zivile Zwecke zu nutzen, kann sich aber vorstellen, die Urananreicherung zu beschränken. Vatikanstadt. Papst Franziskus will offenbar an der morgigen Ostermesse teilnehmen. Seine Anwesenheit ist im aktuellen Ablauf der Messe berücksichtigt, wie der Vatikan mitteilte. Demnach wird der ehemalige Erzpriester des Petersdoms Kardinal Comastri die Liturgie in Vertretung von Papst Franziskus leiten. Zum Ende der Messe möchte der 88-jährige Pontifex, der sich derzeit von einer schweren Lungenentzündung erholt, den traditionellen Ostersegen Urbi et Orbi spenden. Zum Fußball. In der Bundesliga ist das Abendspiel zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart 4:4 unentschieden ausgegangen. Am Nachmittag hatte der Tabellenführer FC Bayern beim Abstiegskandidaten Heidenheim 4:0 gewonnen und ist damit nach seinem Aus in der Champions League zumindest dem Titel in der Fußball-Bundesliga einen Schritt näher gekommen. Die anderen Ergebnisse: Leipzig-Kiel 1:1, Bremen-Bochum 1:0, Freiburg-Hoffenheim 3:2 und Mainz-Wolfsburg 2:2. Das Wetter in Deutschland: in der Nacht regnet es leicht im Norden und im Nordosten, sonst ist es teils wolkig, teils klar und trocken. Die Temperaturen 10 bis 1 Grad, 3:30.
Der ARD-Infoabend.
Unser Politik-Podcast Die Entscheidung befasst sich aktuell mit der Geschichte der deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen. Volkswagen baute Anfang der 80er Jahre als erstes deutsches Unternehmen eine Fabrik in China und erlebte dort einen sagenhaften Boom. Doch inzwischen haben die chinesischen Hersteller die Nase vorn, vor allem in der E-Mobilität. Und damit folgen sie dem Plan der chinesischen Staatsführung, Wirtschaftsmacht Nummer 1 zu werden. Wie Herr Li deutsche Autos nach China brachte. Make China Great Again. Das ist die Folge 3 des Podcasts Die Entscheidung.
Sehen Sie Ihr Lebenswerk gefährdet, Ihren Traum gefährdet?
Ja.
Hallo zu Die Entscheidung. Ich bin eure Host Christine Auerbach und ihr habt gerade schon Astrid Freieisen gehört, die ehemalige China-Korrespondentin der ARD und Reporterin für diese Staffel.
Hallo auch von mir.
Und Wendt Pulli ist natürlich auch wieder mit dabei, mit einer großen Sorge.
VW wird auch nicht mehr existieren.
Was?
Das fürchte ich, das schmerzhaft für mich.
Wendt Pouly ist einer der wichtigsten Mitarbeiter von VW, als sich Volkswagen Anfang der 80er entscheidet, in China ein Werk zu bauen. VW wird richtig Kult in China. In den ganzen Jahren, in denen China vom armen Bauernstaat zum Hightech-Land aufsteigt, sind die meisten Autos auf Chinas Straßen Volkswagen. China und VW, it's a match, haben wir die letzten Folgen gehört. Warum soll das jetzt vorbei sein? Warum sollte VW nicht mehr existieren? Darum geht's in dieser dritten und letzten Folge von Wie Herr Li deutsche Autos nach China brachte. Die ersten zwei Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Die Situation ist ernst.
Astrid, wie ernst? Also was passiert da gerade mit VW in China?
Du hast ja schon gesagt, Volkswagen war jahrelang der Marktführer für Pkw in China. Und man muss sagen, VW hat dort immer noch 38 Fabriken. Der Verbrenner, mit dem VW so viel Geld gemacht hat, der verkauft sich immer noch gut oder sogar sehr gut. Aber bei den E-Autos, da hinkt VW hinterher. Da ist jetzt der Marktführer eine chinesische Autofirma und die baut ihren Vorsprung immerzu aus. Und das ist dramatisch für Volkswagen, weil wir werden gleich hören, wie wichtig das E-Auto-Geschäft für China ist.
Die E-Mobilität, die ist die Zukunft. Und du, Astrid, hast schon in deiner Zeit als Korrespondentin in China jemanden getroffen, der sehr gut für das steht, was da gerade passiert in China. Er wird, hast du mir gesagt, Vater des chinesischen E-Autos genannt.
Ja, 2007 habe ich diesen Herrn zum ersten Mal interviewt. Er war damals der Präsident der Tungji-Universität in Shanghai. Die gehört vor allem bei den Ingenieurswissenschaften zu den besten des Landes. Und Wan Gang, das war damals schon bekannt, ist eine Experte für alternative Motoren, also für alles, was nicht der Verbrenner ist. Und das Besondere an ihm damals war, er hat in Deutschland studiert und 10 Jahre bei Audi in Ingolstadt gearbeitet. Und diese Zeit hat ihn geprägt, das hat er mir im Interview mehrfach erzählt.
Ich habe in dieser Zeit vieles gelernt. Also man versteht durch eigenes Tun praktisch, wie ein Fahrzeug konstruiert wird, wie ein Fahrzeug gebaut wird, wie das an Kunden verkauft wird, wie die Qualität passen muss, wie die Service stimmen muss.
Aber Wan Gang hat damals schon weit über diese Motorhaube hinausgedacht. Ihm war völlig klar, der Verbrennermotor, der kann nicht auf Dauer die Lösung sein, schon gar nicht für ein Riesenland wie China, denn China hat viel zu wenig Ölvorkommen. Kurz nach unserem Interview 2007 ist er befördert worden, nicht mehr Unichef, sondern Minister für Wissenschaft und Technologie. Und das ist noch sehr viel bemerkenswerter, er ist kein Mitglied der Kommunistischen Partei. Minister zu werden, ohne Mitglied der Partei zu sein, das ist in China eigentlich kaum möglich. Und es zeigt schon, wie hoch Wan Gang angesehen ist.
Ja, und es zeigt vor allem auch, wie wichtig dieses Thema E-Mobilität der Regierung ist, wenn sie jemanden, der gar nicht aus ihren eigenen Reihen kommt, zum Minister machen.
Es liegt natürlich nicht nur an ihm, dass das E-Auto so am Vormarsch ist, sondern man kann sagen, Wan Gang ist ein Rädchen im Getriebe eines riesigen Plans der chinesischen Regierung. Dieser Plan, der heißt Made in China 2025 und hier wird er verkündet. Ich übersetze jetzt mal grob, was Li Keqiang, damals der Ministerpräsident von China, 2015 verkündet hat. Vorsicht, Vorsicht, Politikersprech. Wir müssen Made in China 2025 umsetzen und an einer innovationsgetriebenen, intelligenten Transformation festhalten. Wir müssen die grüne Entwicklung stärken und die Transformation von einem großen Produktionsland zu einer Produktionsmacht beschleunigen.
Also China will ganz nach vorne wirklich Macht werden.
Und das ganz schnell. 2015 gibt China diesen Plan Made in China 2025 raus und darin steht, dass China in 10 Jahren...
Jetzt?
Genau. In 10 wichtigen Branchen technologisch weltweit auf Top-Niveau sein will. Eine dieser 10 Branchen, in denen China führend in der Welt werden will, Überraschung, Überraschung, das ist die Elektromobilität.
Da ist der Plan aufgegangen. 60% aller E-Autos weltweit kommen aus China. Da sind sie definitiv schon
an der Weltspitze. Noch nicht ganz oben vielleicht, aber auf jeden Fall ganz nah dran.
Ganz nah dran. Das E-Auto kommt den Chinesen in ihren Ambitionen auch total gelegen, weil das wichtigste Teil eines solchen E-Autos, das ist die Batterie. Und Batterien herstellen, das können die Chinesen, das machen sie seit Jahren schon. Und da sind sie auch sehr viel besser als die Deutschen. Und dazu kommt noch, dass die chinesische Regierung viele Förderungen rund ums E-Auto rausgibt, auf verschiedenste Weise. Mal gibt's geringere Stromkosten für eine E-Auto-Firma oder mal ein Betriebsgelände umsonst und manchmal auch ganz klassisch Subventionen in Form von Geld. Und das Ergebnis ist, E-Autobauer, die schießen in China wie die Pilze aus dem Boden, vor allem die, die die Batterien schon länger gebaut haben, bevor sie mit den Autos angefangen haben. Und die größte dieser Firmen, die wird hier ja fast schon irgendwie besungen. Ein bisschen schüchtern klingt's immer noch, oder? Ja. Das war eine Aufnahme von der Automesse IAA in München. Und die Leute, die da rufen, das sind Mitarbeiter von BYD. BYD, das steht für Build Your Dreams, mach deine Träume wahr. Das ist mittlerweile der größte E-Autobauer der Welt. Und die Leute, die das hier rufen, das sind Mitarbeiter.
Aber der heißt wirklich Build Your Dreams als Firmenname.
Genau, der heißt so.
Bleibt natürlich die Frage, wenn die chinesische Regierung so klar macht, wir setzen jetzt aufs E-Auto. Warum zieht Volkswagen nicht mit voller Kraft mit? Ob die jetzt ihren Gewinn aus Verbrennern machen oder mit E-Autos, das dürfte ihnen ja eigentlich egal sein.
Ja, das möchte man meinen, aber es ist dann doch anders. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich war 2010 auf der Automesse in Peking. Das war also noch ein paar Jahre vor diesem Made in China 2025-Plan. Aber schon damals fiel uns Journalisten gleich am Anfang der Messe auf. Überall hängen da riesige Plakate und all diese Plakate, die fordern grüne Energie im Auto. Und dann kam Martin Winterkorn auf die Bühne, der Konzernchef von Volkswagen. Was sagte er? Er sagte das hier.
Bis 2018 wollen wir den Volkswagen-Konzern zum führenden Autobauer der Welt machen. Ökonomisch und ökologisch. Deshalb machen wir unsere Verbrennungsmotoren immer effizienter, sauberer und leistungsfähiger.
Martin Winterkorn, der redet erstmal vom Verbrenner und den zu verbessern hat Priorität für ihn. Und erst nachdem Winterkorn das klar gemacht hat, erst dann kommt seine Sicht auf diesen neuen Trend E-Auto.
Hier in China arbeiten Regierung und Industrie mit viel Ehrgeiz daran, die Volksrepublik zum Leitmarkt für die Elektromobilität zu machen. Volkswagen wird diese Entwicklung nicht unterstützen. Wir werden sie aktiv vorantreiben. Der Volkswagen-Konzern soll auch bei der E-Mobilität Marktführer werden, weltweit und hier in China.
Okay, aber hier klingt es jetzt schon so, auch VW will bei E-Mobilität Marktführer werden, E-Mobilität als Zukunft. Also, sie scheinen es schon verstanden zu haben.
Ja, es klingt so. Es gab damals sogar schon erste Projekte, auch mit der Uni von Mr. E-Auto Wan Gang. Und wir Journalisten haben damals immer wieder bei Volkswagen nachgebohrt. Ja, wo ist sie denn jetzt nun, eure große E-Offensive? Als Winterkorn das alles sagt, 2010 ist VW ja noch ein großer Player in China. Und die offiziellen Antworten waren ja, wie soll ich sagen, verdruckst. Interessanter war für uns Journalisten deshalb, was uns Mitarbeiter von Volkswagen in China so unter der Hand gesagt haben. Hey, das mit der E-Mobilität ist Volkswagen viel zu teuer. Neue E-Autos zu entwickeln, das kostet Milliarden. Das schmälert den Gewinn. Lieber machen wir erstmal unsere Verbrenner immer sauberer. Und unsere Technologie, die ist ja spitze. Damit wird die Regierung in Peking schon zufrieden sein.
Die haben das einfach nicht ernst genommen, oder?
Boah, das will ich Ihnen jetzt nicht unterstellen, aber unterschätzt haben sie es sicher.
Vielleicht hätte ihnen auch einfach weiterhin jemand wie ihr ehemaliger Übersetzer, Van Poli, gut getan, der ja jetzt schon längst in Rente ist. Der hätte ihnen dann schon sagen können, dass es keine gute Idee ist, sich in China auf alten Lorbeeren auszuruhen, weil, ja, Volkswagen war mal Kult in China, vor allem mit dem Santana, aber
die Chinesen hat keine Markenvertrauen.
In Deutschland gilt ja oft, man ist einmal VW-Fahrer, dann ist man immer VW-Fahrer oder einmal BMW-Fahrer, dann ist man immer BMW-Fahrer.
Das China hatte nicht. Das war erste. Und zweitens, durch die Kulturrevolution hat die Chinesen eine Gewohnheit, eine Mentalität gebildet, wo das, was gibt, Man muss schnell hin, rascher holen.
Das ist jetzt wirklich total typisch für China, was Wen Poli da gerade sagt. Die Kulturrevolution in den 60er und 70er Jahren und andere Massenaktionen unter Mao, die führen in China ja jahrzehntelang zu extremer Armut. Und wenn es dann mal was zu kaufen gibt, dann heißt es für die Chinesen Ellbogen raus, Erster sein. Das ist immer noch drin in den Leuten.
Wen Poli hat uns auch ein Beispiel erzählt, und zwar das Beispiel von Xiaomi.
Ja, richtig, Xiaomi. Hm?
Das ist eine chinesische Firma, die vor allem Handys baut. Ja, aber dann haben sie auf einmal einen Porsche Cayenne kopiert.
Hundertprozentig kopiert.
Wieder das Problem mit den Kopien kennen wir schon aus den letzten Folgen.
Die Kunden standen Tage und eine Nacht, zwei Nächte, um ein Auto zu kaufen. Unmöglich, nicht in andere Länder.
Jeder will dabei sein beim Hype. Wer weiß, wie lange der Vorrat reicht.
Das heißt, diese Kaufgewohnheit habt ihr unterschätzt.
Ja, und bei dieser Porsche-Kopie von Xiaomi, da kommt noch was hinzu. Xiaomi drückt den Wagen mit verrückten Rabatten in den Markt. Eigentlich müsste so ein Auto wie dieser kopierte Pseudo-Cayenne umgerechnet so um die 65.000 Euro kosten. Aber Xiaomi verscherbelt ihn für nur 30.000 Euro umgerechnet. Bei anderen chinesischen Marken ist es ganz ähnlich. Da kann sogar sein, dass du zwei Autos zum Preis von einem kriegst. Und das ist eine echte große Rabattschlacht. Da können westliche Autobauer wie Volkswagen nicht mithalten. Das hat mir die Pressestelle von VW nochmal bestätigt, dass das ein sehr, sehr großes Problem ist.
Also, deutsche Autobauer können nicht ganz so flexibel sein wie die chinesische Konkurrenz. Sie ruhen sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf ihren Lorbeeren aus der Vergangenheit aus und sie sind oft zu teuer. Das ist keine gute Kombi, alles zusammen.
Ja, by the way, es geht nicht nur den Deutschen so. Viele westliche Automarken sind inzwischen aus China komplett verschwunden. Und das hat mir auch mein Gespräch mit Winfried Fahrland nochmal klar gemacht. Wir haben Winfried Fahrland in der letzten Folge schon kurz kennengelernt. Er ist der ehemalige Chef von Volkswagen China. Er hat das China-Geschäft des Konzerns geleitet während der Boomphase. Und ich habe ihn damals während meiner Korrespondentenzeit immer wieder interviewt als VW-Manager. Heute arbeitet er aber nicht mehr bei Volkswagen, sondern ganz woanders. Der Verlauf seiner Karriere ist für mich ein Symbol für die gesamte Entwicklung der deutschen Automobilindustrie in China. Und genau deshalb wollte ich nochmal mit ihm sprechen für diesen Podcast. Er hat mir gesagt, um ein gutes Auto für den chinesischen Markt zu bauen, muss man erstmal verstehen, wie lange viele Chinesen an so einem Durchschnittstag im Auto sitzen.
Die Anfahrten zu den Arbeitsplätzen in China sind deutlich länger als die in Europa. Im Schnitt verbringt ein chinesischer Fahrer ungefähr 4 Stunden im Auto. Also möchte man Filme sehen und man möchte Social Media machen, Arbeiten, die man sonst an sich zu Hause erledigt. Also man nutzt das Auto als Zuhause und als Arbeitsplatz. Also alles, was auf dem Phone ist, Telefon, muss auch 1:1 gespiegelt werden im Auto.
Also ein perfekt digital ausgestattetes und vernetztes Auto ist auf jeden Fall super wichtig in China. Und da ist klar, im Digitalen, da ist uns Asien einfach meilenweit voraus.
Bei Volkswagen gab es zum Beispiel vor einigen Jahren riesen Shitstorms von Kunden, weil die Software in den E-Autos von VW nicht so lief, wie sie sollte. Da versucht Volkswagen gegenzusteuern, die Frage ist nur wie. Auf der IAA 2023 hier in München, da gab es eine mega überlaufene Pressekonferenz. Wenn du da nicht rechtzeitig warst im Saal, musstest du auf dem Boden sitzen. Und das Komische war, es war nicht die Pressekonferenz von einem der riesen Autobauer, sondern es war die Pressekonferenz des chinesischen Startups XPeng. XPeng und Volkswagen hatten nämlich gerade bekannt gegeben, dass sie zusammen 2 Autos bauen wollen. Weil XPeng eben genau das kann, was Volkswagen braucht und was ihnen fehlt. Sie können ein Auto richtig gut mit technischen Spielereien ausstatten. Hier mal ein kleiner Einblick vom Deutschlandchef von XPeng, Markus Schick.
Sie können mit Ihrer eigenen Stimme fast alles im Auto bewegen, was es gibt, ob Sie sagen, hey XPeng, mach bitte alle Fenster auf, da gehen alle Fenster runter, oder Sie sagen, hey XPeng, beschleunige von 100 auf 120, dann macht er das.
Das ist jetzt aber definitiv ein Wendepunkt. Also nicht, dass dieses Auto das kann, aber dass die so zusammenarbeiten, VW und dieses chinesische Startup. Weil Jahrzehnte waren wir es gewohnt, dass die Chinesen von uns lernen Und jetzt ist es umgekehrt.
Ja, ein Riesenschock. Die Rollen wechseln. Deutschland lernt von China. Und es ist höchste Zeit, dass Volkswagen sich dieses Know-how ins Haus holt, um überhaupt noch im Rennen zu bleiben.
Also bei den E-Autos ist dieser Masterplan Made in China 2025 schon voll aufgegangen. Ein Großteil dieser Autos sind inzwischen komplett chinesische Produkte. Also da ist kein ausländischer Autobauer mehr beteiligt. Da ist China schon vom Produktionsland zur Produktionsmacht geworden, was sie ja wollen, genau wie angekündigt. Und ich finde schon, da gibt's Parallelen. Also Trump hat sein Make America Great Again. Aber China hat definitiv mit diesem Plan auch ein Make China Great Again. Ja, und spätestens hier ist jetzt klar, es geht hier nicht nur um Volkswagen und das E-Auto und die deutsche Wirtschaft. Es geht um viel mehr. Es geht um Abhängigkeiten. Und zwar im Fall von China um Abhängigkeiten von einem Land, das eine Autokratie beziehungsweise de facto eigentlich eine Diktatur ist.
Ja, vor allem seit 2012 geht es immer mehr in diese Richtung. Da kommt nämlich der jetzige Staats- und Parteichef Xi Jinping an die Macht. Wir können ihn mal hören während seiner Antrittspressekonferenz.
I thank you all.
Was Xi Jinping da sagt, heißt, China muss die Welt besser verstehen, die Welt muss China besser verstehen. Das klingt ja eigentlich erstmal
ganz okay.
Und es war am Anfang auch so, dass man wirklich dachte, oh, da kommt ein Hoffnungsträger, der geht noch mehr in Richtung Reformen. Aber das hat sich dann leider nicht bewahrheitet, sondern es wurde immer stärker in Richtung Personenkult, der auch so ein bisschen an Mao erinnert hat. Und die Überwachung, die hat sich immer mehr gesteigert. Das politische Klima ist sehr viel strenger als vor Xi Jinping. Die Regierung, die kontrolliert alles, auch die Wirtschaft, in nie gekannter Weise. Es war ja nie so, dass es eine völlig freie Wirtschaft war, ohne Regierungseinfluss. Nein, das war nie so. Aber seit Xi Jinping an der Macht ist, da hat sich das nochmal extrem verstärkt. Denn jede Firma muss jetzt zum Beispiel Parteizellen der Kommunistischen Partei in ihrem Unternehmen einrichten.
Was machen die dann? Oder wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
Ja, das sind einfach Mitarbeiter mit Parteibuch, die auf einmal sehr viel Macht bekommen. Die müssen über alles informiert werden. Und sie können auch, wenn sie wollen, kräftig ins Operative reinreden. Und gegen die geht also nichts mehr. Und das geht noch weiter. 2013 zum Beispiel, da hat Volkswagen ein Werk in einer sehr schwierigen Provinz in China gebaut, der Provinz Xinjiang. Dort wohnen vor allem Uiguren. Das ist eine muslimische Minderheit, die in China seit vielen Jahrzehnten brutal unterdrückt wird. Und ausgerechnet in dieser Region baut jetzt Volkswagen 2013 ein Werk und eine Teststrecke. Warum? Weil die chinesische Regierung genau das will. Die zwingt ausländische Konzerne, dort zu investieren, um dort die Wirtschaft anzukurbeln. Und klar ist, wer fast 40 Fabriken in China betreibt und dort ein Drittel seines gesamten Konzernumsatzes macht, wie Volkswagen, der ist natürlich abhängig davon, dass die Regierung in einem solchen Land einem wohlgesonnen ist. Deswegen ist es auch so gewesen, dass Volkswagen jahrelang Kritik in Deutschland an diesem Werk in Xinjiang hingenommen hat und das Werk dann erst abgestoßen hat, als Volkswagen finanziell schon große Probleme hatte. Das war erst Ende 2024.
Also, erstes Fazit für unsere Staffel. Die fetten Jahre für deutsche Autobauer wie Volkswagen in China, die sind vorbei. Und wir haben natürlich auch bei Volkswagen nachgefragt, wie sie das alles sehen, was ihre Strategie ist, um vielleicht doch wieder nach vorne zu kommen.
Ein Interview wollte uns der aktuelle China-Chef von Volkswagen nicht geben. Danach hatten wir gefragt. Aber wir haben dann schriftlich Antworten auf Fragen bekommen. Und die Erkenntnis ist, sie setzen immer noch auf den Verbrenner. Sie schreiben uns, dass aus ihrer Sicht das, Zitat, profitable Geschäft mit den Verbrennerfahrzeugen noch sehr lange eine wichtige Rolle spielen wird. Und sie sagen, dass ihr Plan ist, genau mit diesem Geschäft aus den Verbrennerfahrzeugen das Geld zu verdienen für ihre, Zitat, Transformation. Was heißt Transformation? Natürlich das Umstellen auf Elektro und Digital.
Was passiert denn, wenn VW es nicht schafft, eben nicht aufholen kann?
Also Volkswagen-Chef Oliver Blume hat neulich Andeutungen über Investitionen von chinesischen Joint-Venture-Partnern in Europa gemacht. Was aber da dran ist an diesen Andeutungen, das habe ich die Pressestelle auch gefragt. Sie haben geschrieben, dass Volkswagen gerade an verschiedenen Optionen arbeite. Dazu gehöre die Möglichkeit, dass sich Volkswagen, Zitat, an einem Fremdkonzept beteiligt. Sonst wollen sie sich, und jetzt wieder ein Zitat, nicht zu Spekulationen äußern.
Was heißt das, an einem Fremdkonzept beteiligen? Da musst du uns das mal übersetzen, diesen Sprech.
Das ist ein bisschen kryptisch. Es kann zum Beispiel heißen, dass China bei Volkswagen in Deutschland einsteigt. Vielleicht wäre das so. Das ist jetzt eine Spekulation. Da wäre Volkswagen ja jetzt nicht ganz allein, denn es ist ja seit Jahren so, dass chinesische Firmen in Deutschland investieren. Sie kaufen das, was dem Plan Made in China 2025 passt. Sie investieren in Krankenhäuser, in Maschinenbaufirmen, aber sie investieren auch in sehr sensible Bereiche. Ich habe auch mit Winfried Fahland darüber gesprochen, dem ehemaligen VW-Manager. Und der meinte, wir müssen da realistisch sein, weil wir werden vieles nicht mehr rückgängig machen können.
Ich glaube, dass die europäischen Hersteller und auch die amerikanischen, alle westlichen Hersteller eigentlich schon sehr viele Schlachten verloren haben. Ob sie schon den Krieg verloren haben, wage ich noch nicht zu sagen. Aber es ist ganz kurz davor. Wenn man das Thema nicht ernst nimmt, dann hat die europäische und amerikanische Industrie auf diesem Sektor sich abhängen lassen.
Ich habe ja gesagt, die Karriere von Winfried Fahland, die ist für mich ein Symbol für die ganze Entwicklung in der deutschen Automobilindustrie. Denn er ist nicht mehr bei Volkswagen, er arbeitet jetzt für eine schwedische E-Auto-Firma.
Er ist dahin gewechselt, wo die Zukunft ist, ins E-Geschäft.
Ja, denn diese E-Auto-Firma ist zwar eine schwedische, aber sie gehört einem chinesischen Großaktionär. Und zwar Li Shufu. Ich habe den mal interviewt, da hatte er gerade erst mal 5 Jahre Autos gebaut, er war aber schon damals voller Selbstbewusstsein. Er hat gesagt, ja, wir werden nicht ewig die Schüler bleiben. Es ist gar nicht so schwer, in die USA zu gehen und nach Europa zu gehen. Und was passiert ein paar Jahre später? Da kauft er zuerst Volvo und dann große Anteile an Mercedes.
Er ist definitiv nicht lange ein Schüler geblieben.
Nein.
Was ist denn dein Blick in die Zukunft, Astrid? Also wo ist Volkswagen in 10 Jahren und alle anderen deutschen Autobauer?
Oh, das ist eine sehr schwere Frage und da wage ich eigentlich keine Prognose. Wenn es gut läuft, dann verkaufen die genug, um ihre Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern. Das wäre schon sehr viel, denn das sind sehr viele Arbeitsplätze, wenn man vor allem die Zulieferer dazu rechnet. Dann arbeiten etwa 1,75 Millionen in Deutschland in der Autoindustrie. Und bei Volkswagen sind es direkt 300.000 Menschen.
Es tut sich aber auch was. Also VW reagiert auf diese ganzen Veränderungen. Beim Startup XPeng hat VW schon angeklopft, haben wir schon gehört, und eine Zusammenarbeit vereinbart. Und der Konzern hat zuletzt 1 Milliarde Euro investiert in ein Entwicklungszentrum für voll vernetzte E-Autos in China. Und entwickelt wird da direkt für den chinesischen Markt. Und so hofft Volkswagen, weiter im Geschäft zu bleiben. Alles in allem aber eine Situation, die ganz anders ist als damals, als wenn Pulli noch bei Volkswagen ist. Da geht's nicht darum, mit Ach und Krach irgendwie die Arbeitsplätze bei Volkswagen zu sichern. Da geht's darum, richtig durchzustarten in China. Er hat diese Aufbruchsstimmung mitbekommen, die Boomjahre. Und jetzt?
Ich bin ein Rentner. Ich habe nichts zu sagen.
Naja, Herr Lier. Sie hätten es doch nicht geschafft, Volkswagen nach China zu bringen, wenn Sie nicht doch ein paar Vorschläge hätten für die Herren und Damen Manager dort. Warum jetzt nicht nochmal das probieren, was schon mal funktioniert hat? An ein Werkstor klopfen. Aber diesmal klopft eine deutsche Delegation an ein chinesisches Tor.
Die sollen sagen, wir möchten gern euer Forschung und Entwicklung besuchen. Wir gucken mal, wie ihr arbeitet, genau wie damals.
Als eben eine chinesische Delegation vor den Werkstoren von Volkswagen stand, 1978. Und die Deutschen, sagt Wempoli, die sollen jetzt sagen,
ja, lass uns mal zusammenarbeiten. Und da würde ich die deutschen Experten vor dem chinesischen Tor so sagen.
Das war, wie Herr Li deutsche Autos nach China brachte. Folge 3. Make China Great Again. Reporterin
Astrid Freieisen.
Redaktion Ina Kraus. Technik Susanne Harasim. Die Entscheidung ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks, der Redaktion Ausland und politischer Hintergrund. April 2025. Und ich bin Christina Auerbach. Ciao, wir hören uns.
24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Abend. Russlands Präsident Putin hat im Krieg gegen die Ukraine eine Feuerpause über Ostern ausgerufen. Sie gilt nach Angaben des Kreml bis morgen 23 Uhr unserer Zeit. Putin rief die Ukraine auf, die Waffen ebenfalls ruhen zu lassen. Für das ARD-Studio Moskau Stefanie Markert.
Die Osterfeuerpause kommt nun plötzlich. Über Absprachen mit der Ukraine ist nichts bekannt. Zuletzt war Moskau unter Druck geraten, weil es einen US-Vorschlag über ein bedingungsloses Waffenstillstandsabkommen abgelehnt hatte. Die US-Administration hatte daraufhin jüngst mehrfach gewarnt, sich als Vermittler bei den Friedensbemühungen zurückzuziehen.
Die USA und der Iran haben vereinbart, ihre Atomverhandlungen fortzusetzen. Der iranische Außenminister Araghchi sagte nach einem Treffen mit dem US-Sondergesandten Witkoff in Rom, es habe Fortschritte gegeben. In einer Woche soll die nächste Runde stattfinden. Ziel der USA ist ein neues Abkommen, das verhindert, dass die Iraner eine Atombombe bauen können. Der Bund der Steuerzahler hat erneut Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD geübt. Verbandspräsident Holznagel vermisst darin klare Aussagen zu einer umfassenden Steuerreform. Es bringe nichts, über einen höheren Mindestlohn nachzudenken, wenn die Einkommensteuer diese Erhöhung wieder auffresse. Man brauche eine wirkliche Reform, so Holznagel. In Deutschland sind heute die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung fortgesetzt worden. In Berlin zogen am Abend laut Polizei etwa 1800 Menschen durch Kreuzberg. Jürgen Buch, RBB 24.
Die Veranstalter haben sich unter anderem gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Sie warfen der Bundesregierung so wörtlich Kriegsrhetorik vor. Gegen den Ostermarsch waren mehrere Protestveranstaltungen angemeldet. So hatten ukrainische Aktivisten des Vereins Vice zu einem symbolischen Friedensvolksentscheid eingeladen, bei dem man so wörtlich gegen falschen Frieden für Verteidigung und Gerechtigkeit stimmen konnte. Die Demonstranten hatten auch Schilder dabei mit Aufschriften wie »Demokratie muss wehrhaft sein« und »Falscher Pazifismus tötet«.
In der Fußball-Bundesliga hat sich der 1. FC Union Berlin mit einem 4:4 gegen den VfB Stuttgart vorzeitig den Klassenerhalt gesichert. Die weiteren Ergebnisse: Leipzig-Kiel 1:1, Bayern-München-Heidenheim 4:0, Bremen-Bochum 1:0, Freiburg-Hoffenheim 3:2 und Mainz-Wolfsburg 2:2. In der dritten Liga hat Energie Cottbus zu Hause 1:0 gegen Viktoria